Liebe Gemeinde, Himmelfahrt ist ein Thema, mit dem die allerwenigsten etwas anfangen können. Ich habe mich gefragt in dieser Woche, wie kann es gelingen, dieses Thema euch irgendwie nahezubringen? Ich habe eine Umfrage angeschaut, und zwar nicht bei RTL oder irgend so einem, ich sag mal, dubiosen Sender, das war Bibel-TV. Die sind auf die Straße gegangen an diesem Donnerstag und haben die Menschen gefragt, was ist Himmelfahrt? Keiner wusste es hundertprozentig. 10 Interviewpartner hatten sie. Einer hat es mit Pfingsten verwechselt. Die meisten sagen, das ist das Fest, wo die Männer mal Blumen bekommen. Vatertag. Und wir merken tatsächlich, dieses Fest Christi Himmelfahrt ist im Grunde ein Stück weit verkommen zu einem Vatertag in Deutschland, weil Himmelfahrt ist irgendwie überhaupt nicht greifbar wie Himmelfahrt. Hier in Spanien ist es nicht mal ein Feiertag. Dafür haben wir einen anderen Feiertag, der ist ein bisschen später. Da feiern die Spanier Maria Himmelfahrt. Sonderbar, Maria ist nie gen Himmel gefahren. Und der Christus, der gen Himmel gefahren ist, aus dem machen wir einen Vatertag. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, das Thema, das ich heute als Überschrift über diese Predigt und über diesen Gottesdienst gesetzt habe, heißt: Der Himmel zum Greifen nah. Ich denke gerne zurück an den Februar in diesem Jahr. Da waren wir in Valencia. Und während wir den ersten Tag beschlossen haben, oder vielmehr den ersten Abend, wir fahren mit dem Auto hinein in die Stadt und nachher ein bisschen Mühe hatten, das Auto wiederzufinden, sind wir in den Folgetagen mit so einem Bus unterwegs gewesen. So ein Cabrio-Bus. Ihr wisst, was ich meine, nicht wahr? Oben offen. Und wenn man dann da oben saß, hatte man den Eindruck, die Stadt ist einem irgendwie viel näher und der Himmel auch. Viele sagen, das wesentliche Argument für Cabrio-Fahrer ist eigentlich genau das. Man ist der Natur näher und der Himmel ist zum Greifen nah. Das passt doch zum Himmelfahrtstag. Jesus, der diesen Himmel und alle Herrlichkeit verlassen hat und, so wie es der Philipperbrief sagt, Knechtsgestalt angenommen hat, also er wurde wie wir, wie ein Mensch. Er begegnet uns auf Augenhöhe, damit wir wieder den Kontakt zu Gott finden. Er ist mit seiner Himmelfahrt wieder zu seinem Vater zurückgekehrt. Für seine Jünger damals musste diese Rückkehr eine herbe Ernüchterung gewesen sein. Eben noch hatten sie sich an ihn gewöhnt, dass er eben nicht gestorben ist und tot geblieben, sondern dass er lebt. Und dann ist er wieder weg. Petrus sagt, am liebsten würde er in dieser Situation bleiben mit dem Auferstandenen. Und Jesus sagt, nein, ich muss gen Himmel fahren, damit der Tröster kommen wird, der Geist der Wahrheit. Wie sollten Sie das damals verstehen? Wie geht es uns heute mit Christi Himmelfahrt? Eigentlich hätten sie es ja wissen müssen, die Jünger damals, denn Christus hat sie auf alles vorbereitet, was kommen würde, auch auf seine Himmelfahrt. Der Text, den ich mit euch gemeinsam lesen möchte, findet sich im Johannesevangelium, dem 17. Kapitel und ist nicht der Himmelfahrtstext. Die meisten von euch kennen ihn und ich dachte, ich nehme heute einen ganz anderen, der doch in diesen Zusammenhang passt. Schlag bitte auf Johannes 17, ab Vers 20. Jesus sagt in diesem ziemlich langen Gebet, aus dem ich hier nur einen Auszug an der Leinwand habe, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlagen der Welt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit Gottes Wort hier aus dem Johannesevangelium. Eigentlich gehört dieser Text bereits zu den Abschiedsreden Jesu, die im 13. Kapitel begonnen haben. Jesus, er bereitet seine Jünger darauf vor, was passieren wird. Er lässt sie nicht im Unklaren darüber, was auf sie zukommen wird. Diese Verse, wenn immer ich sie lese, beeindrucken mich sehr. Ist Ihnen das beim Hören auch aufgefallen? Jesus betet hier nicht nur für die inzwischen nur noch 11 Jünger, sondern er betet für uns. Obwohl er uns nicht kannte. Nicht den Manfred, nicht die Sabine, nicht den Arthur, nicht die Ilka, niemanden kannte er damals vom Gesicht her. Aber er wusste, das Evangelium, was er gebracht hat, es wird weite Kreise ziehen in dieser Welt. Und Gottes Geist wird wirken in dieser Welt. Und das, bis er wiederkommen wird. Er betet für uns, für die, welche durch das Wort der Apostel, der Jünger, an mich, so sagt Jesus, glauben werden. Aus diesem Wort wächst die Verkündigung. Und durch dieses Wort wird Glaube geweckt und Christus erkannt. Am letzten Freitag hatten die drei Teenies, die wir nächsten Sonntag, Pfingsten dann verabschieden werden, einen besonderen Tag. Als sie kamen, standen hier über den Park verteilt drei Tische und vor jedem ein Stuhl. Ich dachte, diejenigen, die kein Abitur machen werden, sollen auch mal richtig Prüfungsstress kriegen. Die letzte Frage, die 14. war, das war für mich eigentlich die wichtigste. Wie wird man Christ? Ich bin gespannt auf die Auswertung dieser drei Fragebögen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Wie wird man Christ? Jesus sagt, sie werden durch das Wort an mich glauben. Wir haben darüber gesprochen im Vorfeld. Christ wird man nicht, wenn man in eine christliche Familie hineingeboren wird. Christ wird man auch nicht, wie ein Jude zu einem Juden wird, nämlich wenn die Mutti Jüdin ist. Man kann es nicht erben. Sondern es hat mit dieser persönlichen Entscheidung für Christus zu tun. Ja, wir leben im christlichen Abendland, auch wenn fast niemand mehr weiß, was Christi Himmelfahrt bedeutet. Aber es bedeutet nicht, dass alle, die in diesem Teil Europas oder der Welt leben, damit auch Christen im Sinne der Bibel sind. In diesen Versen spricht Jesus von den Menschen, die Gemeinde bilden. Er spricht von uns. Wir sind gemeint. Es geht um die, die an ihn glauben werden. Ermöglicht worden ist. Jesus gibt eigentlich ein anderes Argument, warum er zurückgehen muss zum Vater. Er sagt, damit der Geist kommen kann. Er sagte ihnen, bleibt so lange miteinander, bis ihr genau das erlebt. In diesem Text finde ich drei Punkte. Der erste ist, in Christus sein. Der Himmel ist uns zum Greifen nahe geworden durch diese Himmelfahrt, weil wir dürfen in Christus sein. Was bedeutet das? Die Himmelfahrt war zunächst für die Jünger kein Grund zur Freude. Es war eine Tatsache, die sie betrübt hat. Es war doch so praktisch. Christus war in der Nähe. Wenn es irgendein ernstes Problem gab, dann haben wir ihn gefragt. Da würde ich auch was drum geben. in der einen oder anderen Frage, wo ich mit meinem Latein echt am Ende bin, zu sagen, okay, Herr, ich habe es jetzt probiert und es hat nicht geklappt. Und ich habe es nochmal probiert und es hat wieder nicht geklappt. Und beim vierten Mal habe ich aufgegeben. Jetzt sag mir doch, was machen wir falsch? Christus sagt, ich gehe zum Vater, damit mein Geist kommen kann und er wird bei euch sein. Christus in uns bedeutet was? Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater und die Jünger waren traurig infolgedessen und sie übersahen. Und uns geht es, glaube ich, genauso. Wir übersehen, dass mit dieser Himmelfahrt etwas ganz Neues begonnen hat, nämlich dass der Himmel für uns aufgeschlossen ist. Und der Lebensstrom, der vom Vater zum Sohn geht, nun auch uns erreicht und uns zur Verfügung steht. Christus ist nach der Himmelfahrt in ganz anderer Weise bei seinen Jüngern geblieben. Ja, er ist in ganz anderer Weise bei uns. Er ist in uns. Vorher war er nur bei ihnen. Und jetzt sagt er, wenn Gottes Geist kommen wird, werdet ihr erleben, dass ihr erfüllt werden mit seinem Geist. Und ihr werdet erleben, was es bedeutet, dass Christus in uns ist. So wie der Vater im Sohn, in Jesus, und der Sohn im Vater war, so ist er in uns und wir sind in Christus. Der Glaube von der Bibel her ist viel mehr als ein reines Fürwahrhalten. Der Glaube, den die Bibel lehrt, ist eine Frage von Beziehung. Der Glaube der Bibel ist ein Beziehungsglaube. Und ich wünsche mir, dass ich bei dieser letzten Frage in diesem Test, wie wird man Christ, bei dem einen oder anderen lesen kann, dass sie verstanden haben. Es geht nicht um eine Religionszugehörigkeit. Es geht nicht um die Zugehörigkeit irgendeiner Gemeinde. Es geht um deine Beziehung und nur um deine Beziehung zu Christus. Und wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern werden und ich einladen werde, an den Tisch des Herrn zu treten und ihr diese Verse hören werdet aus dem 1. Korintherbrief, jeder prüfe sich selbst, dann musst du nicht prüfen, ob du evangelisch, katholisch, methodistisch oder sonst zu irgendeiner Gemeindeform gehörst, sondern bitte prüf nur diese drei Punkte. Der erste ist, bist du in Christus? Hast du diese Beziehung zu ihm? Wie haben wir uns das vorzustellen? Christus in uns? Das ist nicht etwas irgendwie Mythisches, sondern es bedeutet in erster Linie, dass mein Leben von Christus bestimmt und gestaltet wird. In Christus sein bedeutet, die Maßstäbe und die Richtung in meinem Leben, die gibt er vor. In Christus sein bedeutet, ich frage nach seinem Willen. Es ist mir nicht egal, was Gottes Wort sagt. Es ist mir nicht gleichgültig nach dem Motto, Hauptsache ich komme voran. Sondern es geht darum, dass ich den Weg gehe, den er für mich vorangegangen ist. In Christus sein ist der zweite Punkt. Ihr fragt euch, wo ist der Unterschied? Vorher haben wir darüber gesprochen, dass wir in Christus sind. Aber der zweite Punkt, der unserem Herrn so wichtig war, dass wir in Christus eins sind. Einheit ist ein ganz großes Thema gewesen für unseren Herrn. Und ich bin so froh, dass ich hier als Pastor dieser Gemeinde hier in Torrevieja diese Erfahrung machen darf. Manche Dinge sind schwierig in dieser Gemeinde, aber eins ist etwas ganz Besonderes. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen, auch heute Abend in diesem Gottesdienst. Und trotzdem können wir erleben, dass wir eine Einheit bilden können. Wir haben nicht den gleichen Hintergrund. Da gibt es Leute, die kommen aus Baptistengemeinden, da gibt es Menschen, die kommen aus einer freievangelischen Gemeinde, wir haben Menschen, die kommen aus Pfingstgemeinden, wir haben Menschen, die kommen aus Methodistengemeinden, wir haben Menschen aus der evangelischen Landeskirche und wir haben Menschen, die noch zur katholischen Landeskirche gehören. Und wir merken, im Blick auf dieses Kreuz können wir uns treffen. Und es ist nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner, der uns erlaubt, miteinander Abendmahl zu feiern, sondern wir dürfen erleben, dass wir in Christus eins sein können. In einem Gespräch über das Miteinander, mitunter das schwierige Miteinander in der Gemeinde und dass manchmal Charaktere aufeinandertreffen, wo es ein bisschen brenzlig wird, da sagte einmal jemand, das werde ich nicht vergessen, guckte mich mit großen Augen und einem noch größeren Herzen an und sagte mir, weißt du, es gibt Brüder, die habe ich lieb. Und es gibt Brüder, die muss der Herr lieb haben. Und mir blieb fast der Mund offen, als ich begriff, was er meinte. Und mir wurde klar, ich bin nicht der Einzige, der manchmal mit dem einen oder anderen gewisse Reibungsflächen hat. Nein, sagte er, das war ein Herr mit schon weißem Haar, der alt geworden ist im Dienst der Gemeinde. Weißt du, es gibt Geschwister, die habe ich lieb. Und es gibt Geschwister, die muss der Herr lieb haben. Ich denke, mit dieser Aussage ist im Wesentlichen die Problematik umrissen, die sich beim Thema Einheit unter Frage ergibt. Wie sich dieses Einssein denn gestaltet, von dem Jesus hier spricht? Und möglicherweise haben wir diese Problematik auch schon selbst erlebt. Entweder im Miteinander, aber manchmal auch im Gegeneinander mit Christen in der eigenen oder mit anderen Gemeinden. Ich bin so froh, dass uns dieses Gebet Jesu in diesem 17. Kapitel des Johannesevangeliums so überliefert ist. Zeigt es uns doch, dass wir in unseren Bemühungen um Einheit nicht alleine sind. Christus wusste, dass der Leib Christi ein zerrissener Leib sein wird und dass das Gebet um Einheit unter den Christen ein wichtiges ist. Und das war bei unserem Herrn ganz oben angesiedelt. Lest mit Zeit und mit mehr Ruhe dieses 17. Kapitel doch einmal ganz. Und wenn ihr einen Stift in der Nähe habt, dann unterstreicht doch mal, wie oft in diesem hohen priesterlichen Gebet Jesu das Thema Einheit vorkommt. Ihr werdet überrascht sein. Seit Bestehen christlicher Gemeinden ist ihre Geschichte immer wieder davon geprägt, Spaltungen zu vermeiden und diese Einheit eben zu suchen. Aber schon Paulus und Barnabas, sie scheiterten bei diesem Bemühen und sie gerieten aneinander und sie trennten sich. Und immer wieder finde ich das in der Kirchengeschichte, dass Menschen sich bemühen und es manchmal nicht klappt, weil wir Menschen bleiben. Das ist die negative Seite, aber es gibt auch eine positive. Dieses Aneinandergeraten ist nämlich auch Ausdruck dafür, dass mir der andere nicht gleichgültig ist. Und das darf er nicht. Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dann feiern wir es auch als ein Gemeinschaftsmahl. Ja, hier steht jeder selbst vor dem Allmächtigen und muss sich prüfen, wie ist meine Beziehung? Bin ich in ihm? Bin ich eins mit der Gemeinde? Und dadurch wird es eben zu einem Gemeinschaftsmahl. Mein Nächster kann mir nicht gleichgültig sein in der Gemeinde. Und ich erlebe häufig, dass Menschen gewisse Reibungsflächen miteinander haben. Meistens ist mein erster Impuls Ärger. Können die sich denn nicht am Riemen reißen und sich mal wie Erwachsene benehmen? Aber der zweite Impuls ist häufig der, ich merke, wenn diese beiden, die gerade nicht so gut miteinander klarkommen, wenn die einander gleichgültig wären, dann würden sie nicht miteinander streiten. Denn derjenige, der mir gleichgültig ist, den lasse ich links liegen. Aber jemand, der mir wichtig ist, mit dem argumentiere ich auch und mache ihm vielleicht klar, dass der Weg, den er geht, aus meiner Sicht nicht der richtige ist. Und ich muss erwarten, dass er mir widerspricht. Unser Problem mit der Einheit im geistlichen Sinn liegt meiner Meinung nach hauptsächlich darin, dass wir eigentlich falsche Vorstellungen daran haben, wie diese Einheit gegründet ist, die Jesus hier meint. Manche glauben, wir müssten alle komplett gleich sein. Wie langweilig wäre das nur, wenn wir alle gleich ticken würden? Christliche Gemeinde ist aber in erster Linie keine Organisation von nur irgendwie Gleichgesinnten. Es ist kein Zusammenschluss von Menschen, die in bestimmten Punkten völlig auf einer Linie sind, sondern Gemeinde ist wie ein Leib, wie ein Körper. Wenn ich 4 Arme hätte, manchmal wünsche ich mir das, käme ich vermutlich nicht vom Fleck, weil mir die Beine fehlen. Wenn mein ganzer Körper nur aus Hirn bestehen würde, hätte mir das bei der einen oder anderen Prüfung geholfen. Aber bei anderen Gelegenheiten, wo es um handwerkliche Dinge geht, brauche ich meine Hände. So ist es gut, dass wir in der Gemeinde unterschiedlich sind. Und Einheit bedeutet nicht, dass wir gleich ticken müssen, sondern dass wir uns im Klaren darüber sein müssen, wir gehören zusammen. Und so will dieser Leib Brot das genau symbolisieren. Wenn Jesus sagt, mein Leib ist für euch gebrochen, dann weist das in erster Linie auf das Kreuz. Aber darüber hinaus weist es darauf hin, dass jeder, der ein Bissen von diesem Brot nimmt, damit klar macht, ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieses Leibes. Es ist Gottes Geist, der uns ermöglicht, Vielfalt in der Gemeinde im positiven Sinne zu erkennen, zu schätzen und zu lieben. Wie waren wir diese Einheit? Oh, wir gucken zurück in dieser Gemeinde und wir haben bald unser 20-Jähriges zu feiern. Da hatten wir Phasen, da war die Einheit weg. Es gab keine. Und Menschen, die zu uns in einen Gottesdienst kamen wie diesen, nachdem sie ein Jahr lang vielleicht nicht da gewesen waren, sagten mir am Ende des Gottesdienstes, es ist eine sehr merkwürdige Stimmung in dieser Gemeinde. Und ich wusste genau, was sie meinten. Es fehlte die Einheit. Wie ist es möglich, in unserer Unterschiedlichkeit den anderen stehen zu lassen, einander zu respektieren? Wie gelingt das? Und diese Antwort auf diese Frage ist ebenso einfach wie genial. Einheit müssen wir uns schenken lassen. Denn diese Einheit wird nicht gemacht und geschaffen, sondern sie wird uns von Christus geschenkt. Darum bittet Jesus zu seinem Vater im Himmel, er soll diese Einheit in die Gemeinde geben. Wir sollen diese Einheit nicht zusammenzimmern, nach dem Motto, den kleinsten gemeinsamen Nenner, der reicht, sondern wir sollen uns im Klaren darüber sein, dass sie uns geschenkt ist und dass von dieser Einheit so viel abhängt. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben das so formuliert. Er sagt, Gemeinde und deren Einheit ist kein Ideal oder Traumbild, sondern es ist göttliche Wirklichkeit. Ich habe diesen Satz ein paar Mal lesen müssen. Denn mein Eindruck war, echte Einheit ist eine Idealvorstellung. Bonhoeffer sagt, es ist göttliche Wirklichkeit. Und wenn ich diese Verse aus dem Johannesevangelium anschaue, dann muss ich ihm recht geben. Bei Gott sind wir ein Leib. Er unterscheidet nicht in diese Gruppe oder in die andere. Wir sind sein Leib. Wir gehören zusammen. Und so möchte ich zum letzten Punkt kommen. Und er macht klar, wir werden einst, kleines Wortspiel, bei Christus sein. In dieser Bitte macht Jesus deutlich, dass Einheit nicht Selbstzweck ist, sondern dass sie zum Ziel hat, die Welt soll erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Mir ist das in der Vorbereitung ganz wichtig geworden. Christus macht klar, die Welt soll erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn Menschen merken, diese Christen gehen miteinander liebevoll um. Merkt ihr, wie Einheit funktioniert? Ich habe hier in der Costa Blanca leider viel mehr Beerdigungen als Trauungen zu halten. Aber im nächsten Jahr haben wir 3 goldene Hochzeiten. Und im Vorfeld steht für jeden der Paare ein Gespräch an. Mit mir. Und eine der Fragen, die stelle ich, habe ich am Anfang eigentlich so mit ein bisschen Humor gestellt. Ich frage sie nämlich, hättest du gewusst, was dich in den 50 Jahren erwartet? Hättest du das damals bei deiner grünen Hochzeit gewusst? Hättest du ihn geheiratet, deinen Partner? Eigentlich war das eine Frage, wo ich eigentlich ein Lächeln erwartet habe auf dem Gesicht der Paare. Bis mir ein Paar im Vertrauen sagte, nein. Mir sagte die Frau, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn nicht geheiratet. Dieses Gespräch ging dann noch ein bisschen länger, könnt ihr euch vorstellen. Denn danach kam, mir sagte die Frau, der Weg, die 50 Jahre waren sehr schwer. Wir sind so verschieden. Dann guckt sie mich an und sagte, weißt du, diese 50 Jahre haben wir nur geschafft, weil wir eine Einheit geworden sind. Eine Einheit in unserer Verschiedenartigkeit, die durch die gegenseitige Liebe dominiert wird. Man muss nicht glauben, dass nach 50 Jahren Ehe die beiden Partner einander so ähnlich geworden ist, dass da kein Blatt mehr dazwischen passt. Bei manchen ist das durchaus so, dass sie sehr verschieden bleiben. Aber sie haben diese Zeit miteinander durchgehalten, weil die gegenseitige Liebe die Unterschiede überbrückt hat. Wir sollen eins sein, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Die Welt, das sind Menschen ohne Gott. Sie sollen an der Einheit der Christen erkennen, wie die Einheit von Christus und seinem Vater ist. Das ist ein hoher Anspruch. Jesus sagt, darum bin ich in den Himmel gefahren, damit Gottes Geist kommt, um das zu bewirken. Am Anfang der Gemeindearbeit hier vor rund 20 Jahren sind mir gelegentlich Leute begegnet und das im Laufe der 20 Jahre in größeren Abständen immer wieder mal. Sie haben uns Christen unterstellt und mir als Geistlichen eben auch, dass wir die Menschen auf das Jenseits vertrösten. Dass der Glaube, den wir lehren, eigentlich gar nicht alltagstauglich ist. Sondern wir vertrösten auf die neue Welt, wo es keine Krankheit mehr geben wird, kein Leid, eben auch keine Reibung untereinander, ob unserer Verschiedenartigkeit. Ich habe diesen Vorwurf eigentlich immer sehr ernst genommen. Denn der Glaube der Bibel ist ein Glaube für den Alltag und nicht fürs Jenseits. Diese Verse, die wir miteinander angeschaut haben aus dem Johannesevangelium, weisen genau in diese Richtung. In Jesus sein bedeutet, den Blick auf das zu richten, was uns von ihm verheißen ist. Es bedeutet nicht, weltfremd und weltabgewandt zu leben und sich nur um sein eigenes Seelenheil zu kümmern, von dem wir dann im Jenseits profitieren werden. Und wenn ich in Jesus bin, dann bedeutet das, dass ich mich ebenso in die Welt hinaus senden lassen kann, wie Christus sich senden ließ. Und dass ich mich der Menschen annehme, in ihrer ganz weltlichen Not. Und darum ist Gemeinde, christliche Gemeinde, kein Selbstzweck. Christus macht klar in diesen Versen, und so möchte ich zum Schluss kommen und zum Abendmahl überleiten. Christus macht klar, Gemeinde ist für andere da. Einst werden wir bei Christus sein. Dort werden wir Abendmahl feiern. Und das hat der Herr verheißen, in ganz anderer Dimension. Unser Herr wird dabei sein. Dann werden wir merken, Gemeinde auf dieser Welt, das will kein Wohlfühlclub sein für diejenigen, die sich auf der sicheren Seite wissen und die sich selbst genug sind. Jesus, er wünscht sich für seine Nachfolger den Blick in die Welt und für den Nächsten, der aber weit über dieses Leben hinausgeht und der darauf zielt, dass wir einst bei Christus sein werden. Das Ziel im Blick haben, das gibt so die Motivation für dieses Leben. Jesus wünscht sich für seine Leute diesen Blick in die Welt, für den Nächsten, dass es ihnen nicht so ergeht wie diesem bekannten William Payton, der Generalsekretär des Internationalen Missionsrates war. Er fragte auf einem Bahnhof einmal einen Inder, der Bibeln verkaufte, ob dieser Inder denn Christ sei. Und dieser Inder guckte ihn an, überrascht über seine Frage, und sagt: "No, Sir, ich bin kanadischer Baptist." Das hat ihn überrascht. Ich verkaufe Bibeln und da fragt mich einer, ob ich Christ bin? Und so hat er das mit ein bisschen Ironie gemacht. Lass mich abschließen. Christi Himmelfahrt ist mehr als ein Pfosten für so einen Brückentag. Es ist mehr als Vatertag, obwohl es schon in Ordnung ist, dass ich mal ein bisschen mehr an die Männer denke, ne? Finde ich, wenn es schon auch einen Muttertag gibt. Christi Himmelfahrt will sein, der Himmel ist zum Greifen nahe. Wenn ihr das nächste Mal in einem offenen Auto sitzt oder in so einem Bus bei einer Stadtrundfahrt, der Himmel ist zum Greifen nahe, nicht nur für Cabriolet-Fahrer, sondern Christi Himmelfahrt erinnert mich daran, dass der Weg nach oben offen ist. Denn Christus ist uns vorangegangen, der sagt, wir dürfen ganz in ihm sein. Wir dürfen in Christus eins sein, obwohl wir so verschieden sind. Und wir werden einst, einmal bei Christus sein. Miteinander das Mahl feiern mit Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Miteinander begreifen, was Leib Christi in Wirklichkeit ausmacht. Und dann verstehen, warum musste Christus gen Himmel fahren? Damit wir ihm einmal folgen werden. Dazu möchte Gott Gnade geben. Amen.
Amen.